Ja, guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu dem heutigen Interview.
Hallo.
Schön, dass es so spontan geklappt hat. Und ja, meine erste Frage ist, dazu würde ich kurz was erzählen. Ich war mit meinem Freund am Wochenende im Kino und es war ein Animationsfilm und darin hat eine Figur gesagt, wir können nicht das sein, was wir sein wollen, sondern wir können nur das sein, was wir wirklich sind. Das war zwar in einem völlig anderen Zusammenhang gesagt, es war eigentlich negativ gemeint, aber es hat mich total tief berührt, weil ich habe irgendwie gespürt, da ist aus spiritueller Sicht total was Wahres dran. Und ich habe dann gemerkt, dass ich oder wahrscheinlich auch viele andere eigentlich ständig sich über irgendwas definieren und irgendwas sein wollen. Und vielleicht genau deswegen eben nicht, also deswegen, weil wir nicht wissen, wer wir wirklich sind. Und deswegen jetzt die erste Frage, wer oder was sind wir wirklich? Und ist das der Grund, dass wir eigentlich ständig auch was anderes sein wollen?
Also erstmal guten Morgen und ich freue mich auch über das Gespräch. Und wir gucken mal, was so alles hier so passiert, ja. Kannst du die Frage nochmal stellen, bitte? Also die erste Frage, die ist klar, ja, was sind wir wirklich? Und die zweite Frage, die ist mir schon wieder weggerutscht. Kannst du die nochmal stellen, den zweiten Teil der Frage?
Der zweite Teil der Frage ist, wollen wir ständig was anderes sein, weil wir eben nicht wissen, wer wir sind? Also ist das das Resultat daraus, dass wir eigentlich ständig immer nach irgendwas greifen und uns versuchen, über irgendwas zu definieren, weil wir eben nicht wissen, wer wir sind. Mhm. Also ob das dem zusammengehört. Mhm.
Das ist eine ganz komplexe Frage, ne? Also das wird, da werden wir eine Weile mit beschäftigt sein. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. In uns ist die Ahnung und das tiefe Wissen, was wir sind. Und diese Natürlichkeit, also diese wahre Natur oder der natürliche Zustand, ist für den konditionierten Verstand aber sehr unspektakulär. Also der Verstand, der im Prinzip fasziniert ist von Themen, von Umständen, wo er sich eine gewisse Besonderheit oder eine gewisse Aufregung oder eine gewisse Selbstbestätigung erhofft. Und solange dieses Ich im Prinzip in etwas anderem gesucht wird als im natürlichen Zustand, gibt es immer die Gefahr der Verwechslung. Also gibt es immer die Gefahr, dass das Einfache, das Natürliche, kann doch nicht alles gewesen sein. Ja? Entwicklung und Evolution kann doch nur, und Veränderung kann doch nur passieren, wenn da was passiert. Also nicht in dem Frieden, nicht in dem, wo nichts passiert, ja, wo noch nie irgendwas passiert ist. Und nicht in dem einfach hier sein, ja, das kann das denn schon ausreichen? Ist das denn schon genug, wenn ich einfach hier bin und einfach die bin, so wie ich jetzt bin? Und da drin liegt so viel Spannung, aber auch so viel Potenzial, dass man das nicht in einem Satz beantworten kann. Also zu sein, wir können nicht sein, was wir sind, weil im Grunde genommen sind wir reine Nicht-Existenz. Mhm. Und alleine das ist schon das Wunder, dass das, was wir nicht sein können, in die Form gekommen ist, in eine Erscheinungsform, in eine erlebbare Form, die im Grunde genommen im natürlichen Zustand die Qualitäten wie Frieden, wie Klarheit, wie Stabilität, wie nichts Besonderes sein, niemand sein, die sind hier gegeben. Und das solange aber die Faszination auf was anderem liegt, also solange die Faszination auf dem konditionierten Zustand oder dem konditionierten Denken liegt, wird immer eine Suche weitergehen. Die wird nicht zu stoppen sein, weil innerlich, in uns drin wissen wir wissen, was wir sind. Wir wissen das zutiefst. Und ich behaupte manchmal auch, wenn ich sehe, wie Menschen im Grunde genommen schon dort sind und diese Qualität schon haben, in Anführungszeichen, oder erleben und trotzdem sich wieder ich sag mal, auf die Suche machen oder doch noch denken, da gäbe es noch mehr oder da gäbe es noch was zu erreichen, was irgendwie spannender ist als unser einfaches Sein. Ja? Also manchmal frage ich mich, ob diese Suche nach Erwachen bei ganz vielen nicht tatsächlich auch ein neues Spiel ist, ein neuer Anreiz ist, weil einfach das normale oder natürliche Hiersein nicht ausreicht, ja, also nicht ausreichen soll, weil es ist sehr unspektakulär, aber es ist auch sehr kostbar. Aber das muss man wollen, also man muss das sein wollen, was wir zutiefst sind, ja. Also ich habe jetzt die Fühler oder die Worte in verschiedene Richtungen geschickt, weil ich merke, die Frage lässt sich nicht in einem Satz beantworten, ja, weil es eben so komplex ist und weil die menschliche Psyche oder der menschliche Geist so trickreich mit diesem Thema umgeht. Ja? Also die einfachste Antwort ist, erstens, du kannst nicht sein, was du bist, weil du eben existierst, ja, also du kannst nicht existent sein, sobald du existierst, sobald eine Form da ist. Und die zweite Frage, die sich mir stellt, genügt es dir denn, einfach nur zu sein? Genügt es denn aus oder genügt es den natürlichen Zustand als höchste Kapazität oder so im Leben zu haben, ja, als Sein zu realisieren? Oder ist da eben die Sucht nach mehr?
Für mich persönlich ist es immer eine Kombination zwischen Sucht und Flucht. Also einerseits eben die Suche, dass ich halt eben denke, ich muss irgendwo hin, nämlich erwachen oder eben diesen natürlichen Zustand irgendwie finden, weil ich denke, da bin ich noch nicht, also diese Bewegung dahin. Und dann, wenn Frieden dann auftaucht, ist es dann oft so, dass ich dann eben davon wieder weg will. Also dann kommt die Flucht. Ja. Und dann aber auch eben dieses Sehen, dass man da nicht irgendwie aus kann. Also schon, dass ich das doch schaue und sehe, okay, der Geist, also der Verstand, hat die Tendenz, dass er immer nach Aufregung sucht, immer nach Informationen, immer eigentlich in Bewegung ist. Sei es eben im Sinne, dass man eben auf der Suche ist oder eben dann, wenn es wirklich heiß wird, man eben davon wieder weg will, weil es zu langweilig ist oder zu gefährlich oder also dann eben dieser Fluchtimpuls kommt. Und dennoch komme ich da einfach gar nicht aus. Also ich sehe es zwar, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich es halt irgendwie in der Hand habe.
Also vielleicht ist es nochmal wichtig, wie ich die Begriffe verwende, weil dann können wir uns da irgendwie ein bisschen annähern. Ne? Also der Verstand ist ja im Grunde genommen dein Bewusstsein. Also das Bewusstsein, mit dem du die Welt, also beziehungsweise die Erscheinungen oder dein Leben in Anführungszeichen erfährst und interpretierst. Und dieser Verstand, also das Bewusstsein, kann im Grunde genommen ganz eng oder unendlich weit gestellt sein. Bewusstsein ist es in jedem Fall, egal welche Qualität es hat. Ja? Ganz eng oder unendlich weit. Und was da reagiert in uns, wenn es um Flucht geht oder um Abwehr oder um Weitersuchen oder eben das sind ja nicht, ist ja nicht der Verstand, sondern das sind ja die konditionierten Strukturen. Mhm. Und die haben eine Berechtigung gehabt. Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt im Einzelfall, also mit einem Menschen, deswegen kann ich so ganz schlecht pauschale Fragen, also Fragen so pauschal beantworten. Es gibt Lehrer, die können das ganz, ganz toll. Meine Stärke ist es nicht. Meine Stärke ist es eher, im ganz persönlichen Kontakt sehr konkret zu schauen, was ist da los. Und ein Verständnis dafür zu geben oder zu bieten, wie macht man das denn, ja, dass Frieden im Prinzip nicht ausgehalten werden kann? Ja? Wodurch kommt das denn? Und welche Möglichkeiten gibt es jetzt im Moment, Frieden zu erleben? Und zwar dauerhaft, ja, konstant und dauerhaft. Und wenn du sagst, da gibt es ein Fluchtprogramm und ein Suchtprogramm, dann sind das konditionierte Prägungen, das hat nichts mit dem Verstand zu tun. Dein Bewusstsein sieht, das taucht auf, ja? Also Fluchtreflex, Suchtverhalten, wie auch immer, es taucht auf. Es hat aber mit deinem Bewusstsein nichts zu tun. Jetzt wäre einfach die Frage, was für Möglichkeiten gibt es denn, darauf zu reagieren oder nicht zu reagieren und damit zu sein, ja? So. Und im Grunde genommen ist es nicht wichtig, welche Programme laufen. Ja? Es ist im Grunde genommen, der natürliche Zustand ist jenseits von Prägung, von Konditionierung, von Erfahrung, sogar von Erwachen. Also das, was als Erwachen bezeichnet wird, ist ja oft die Todeserfahrung. Also die, wenn Ewigkeit sich selbst erlebt, ja. Selbst der natürliche Zustand ist selbst davor. Er ist nicht abhängig von Erwachen oder von Einheitserleben oder von Verschmelzungsprozessen oder von Kundalini-Prozessen oder wie auch alles genannt wird. Ja? Der natürliche Zustand ist vor jeder Erfahrung. Und das ist möglich, jetzt und hier zu erleben. Weil der natürliche Zustand ist im Grunde genommen ja arm im Geiste, also keine Vorstellung zu haben von irgendwas. Und frei von der Idee, wie du sein solltest oder wie wir sein sollten. Und der natürliche Zustand ist die Unschuld, ja, ist die reine Unschuld, das Nichtwissen. Und das ist möglich. Also diese Einstellung im Bewusstsein die ist da. Also die ist potenziell in jedem Menschen vorhanden. Und dafür braucht es keine Erfahrung. Also es braucht nichts Bestimmtes. Es braucht keine bestimmte Erfahrung, um in Frieden zu sein. Ja.
Aber es ist bei jeder Erfahrung möglich.
Es ist natürlich durch jede Erfahrung möglich, bei jeder Erfahrung, vor jeder Erfahrung, ja. Auf jeden Fall.
Ich kenne das, wenn ich am Morgen aufwache, manchmal diesen Zustand, dass man noch gar nicht wirklich sich orientiert im Raum oder etwas über sich weiß, sondern einfach nur aufwacht und das Gefühl von Existenz hat, aber das ist schon irgendwie alles. Also ich weiß in dem Moment nicht, wie ich heiße, dass ich im Bett liege, dass neben mir mein Freund liegt, dass ich dann in die Arbeit fahre oder so. Also da ist kein Wissen über irgendwas. Ja. Aber dann, wenn ich dann aufstehe, dann kommt wieder dieses ganze Wissen zurück. Und da ist jetzt meine Frage, wie kann ich eben diese Unschuld oder dieses Nichtwissens trotz des Wissens, was dann einfach durch den Wachzustand halt wieder kommt, wie kann ich das beibehalten? Ist das dann gleichzeitig eine Art Unwissenheit oder ein Nichtwissen, obwohl eben das andere Wissen gleichzeitig auch da ist? Oder wie erfährst du das? Ich weiß nicht, ob meine Frage jetzt, ob das verständlich ist, wie ich die Frage jetzt formuliert habe. Du kannst ja nochmal nachhaken, wenn es unklar ist.
Also am besten lernt man ja durch Leid, ja? Sobald da Wissen auftaucht über jemanden, dürfte sich sofort ein gewisses Unbehagen einstellen, ja? Ist das so bei dir?
Es ist schon so, dass
eine gewisse Unruhe oder so ein Getriebensein oder eine Unzufriedenheit, die dürfte sich unmittelbar mit dem Gedanken an einen jemand oder so einstellen.
Ich würde sagen, eine Art von Grundspannung ist in dem Moment da, wenn dieses Wissen kommt. Genau.
Aha. Die Frage ist ja jetzt, ob danach gegriffen wird. Also kann ja ruhig was auftauchen, passiert ja auch ständig in Kontakt auch mit anderen. Du bist ja nicht nur mit den eigenen falschen Selbstbildern konfrontiert, die jeder zur Genüge in sich getragen hat, sondern auch noch mit den Vorstellungen der anderen. Die Frage ist ja, ob darauf reagiert wird oder ob die Möglichkeit da ist, in sich zu ruhen, also mit sich selbst identisch zu bleiben in dem Moment. Ja, durchaus zu spüren, da ist jetzt eine Unruhe oder ein Unwohlsein oder irgendwie stülpt sich da gerade was über, ja, ganz gleich, ob von mir oder vom anderen, ja, und wie gelingt es mir denn, trotzdem mit mir identisch zu sein, mit mir identisch zu bleiben. Also dieser friedvolle, leere, nicht wissende, unschuldige Raum, nenne ich es jetzt mal, ja, wie konstant und wie groß ist der, wie stark ist der, wie präsent ist der in dir. Und das kann man üben, in Anführungszeichen, ja. Passiert da die automatische Reaktion oder beziehungsweise das automatische Identifizieren mit dem, was auftaucht, also mit dem Wissen, wobei ja Wissen auch nichts Schlechtes ist, ne? Also ich vielleicht eher mit den Vorstellungen, ja, oder mit den Suchen oder mit den Gedanken, dass es nicht ausreicht, was jetzt hier ist oder so, also mit dem Mangel. Passiert es automatisch und taucht dann wieder eine Erinnerung in dir auf an das, was frei ist davon, ja, also an den unberührten, unschuldigen Raum in dir, das, was du im Grunde genommen bist.
Also ich glaube, mir persönlich ist es so, dass diese Enttäuschung, glaube ich, noch nicht leider groß genug ist, also dass ich immer noch zu sehr daran glaube, also dem glaube, dass da jetzt irgendwas zu holen ist oder dass, ich merke einfach, ich sehe, da ist dieser Mechanismus in mir, eigentlich will ich dem nicht nachgehen, aber irgendwie ist bei mir, in mir noch dieser, hat das noch sehr viel Energie, dieser Drang, dem dann nachzugehen. Und gleichzeitig ist aber auch immer mehr so dieses Beobachten, eigentlich das Versprechen wird nicht eingehalten, dass es mich wirklich glücklich macht oder dass es mich frei fühlen und zufrieden fühlen lässt. Und ich bin immer wieder überrascht, wie ausdauernd irgendwie das System ist und immer wieder neue, also immer wieder von neuem probiert, wie so ein kleines Kind. Eigentlich wie Sisyphus ist es, ja. Und eigentlich müsste das System längst kapieren, ja, da gibt es nichts zu holen, das macht einen nicht wirklich frei und nicht zufrieden, aber dennoch reichen die Enttäuschungen nicht aus.
Das hat aber einen Grund. Da machst du ja nichts falsch, ja? Sondern was dahinter steht, ist ja die Sehnsucht nach Autonomie. Und wenn da eine starke Persönlichkeit sich ihre Fragen selbst beantworten will, ja, also wenn da vielleicht auch ein Autoritätsthema dahinter steckt, ja, dass man nicht eher ruhen kann, bis es zur eigenen Erkenntnis geworden ist, bis es zur eigenen Erfahrung geworden ist, dann muss es so sein. Mhm. Und dann ist daran nichts verkehrt. Mhm. Und dann wirst du nur so zu einem tatsächlichen und konstanten inneren Frieden auch kommen, mhm. weil du eben dich nicht, wie soll ich das sagen, du hast ein sehr eigenständiges Denken und ein sehr kritisches Denken, und das ist sehr, sehr gut. Ja? Bitte nicht ablegen, also nicht wegwerfen, sondern das ist etwas, was eine große Kapazität und Fähigkeit beinhaltet, sehr kritisch und sehr, sehr konkret und sehr präzise die Dinge anzuschauen und zu deinen eigenen Erkenntnissen zu kommen. Ja, also Erwachen ist ja kein Massenprodukt, sondern es ist was sehr Individuelles, und zu dieser absoluten Erkenntnis gehört immer auch die persönliche Selbsterkenntnis. Wie bin ich gestrickt? Wie funktioniert diese Psyche? Wie funktioniert dieses System? Ja, also wie gelingt es denn dir selbst, und das ist jetzt für jeden gemeint, ja, also auch für die Zuschauer, die das sehen, wie gelingt es mir denn, in Frieden zu kommen, ja? Und wie gelingt es, und wie mache ich das denn, in Anführungszeichen, immer wieder Leid zu produzieren? Und da geht es um die ganz persönliche Prägung und Geschichte. Und so wie Jesus auch gesagt hat, wer das All erkennt, sich selbst aber verfehlt, hat das Ganze verfehlt, ja? Also es geht immer. Und das ist eben das Paradoxe, was wir nicht zusammenkriegen können. Es geht immer um die Absolutheit und den ganz persönlichen Ausdruck deiner wahren Natur, was du jetzt schon bist. Mhm. Ja? Und du kannst eben nur so sein, wie du jetzt bist. Nicht anders. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht in dem, wie wir jetzt sind, wandeln können, wachsen können, reifen können, uns klären können. Und das ist das, was du am Anfang meintest. Du kommst da nicht aus. Also das ist immer in Bewegung, immer in Wandlung. Da gibt's keinen fixen Endzustand. Ja, das gibt's einfach nicht. Es gibt aber den konstanten inneren Frieden und die Stabilität und dieses Unberührte, was von all diesem Auf und Ab eben nichts weiß und von sich selbst auch gar nichts weiß. Ja, was du als dieser erste Moment nach dem Aufwachen oder so benannt hast, ja. Das ist schon dieses reine Gewahrsein, wo im Grunde die Nicht-Existenz erlebt wird, ja, obwohl das ja gar nicht möglich wird, ist, ja. So, das ist das Paradies, ja, genau. Ist es verständlich, oder?
Ja, also ich, für mich ist es verständlich, und eben, ich habe dazu noch eine Frage in Bezug auf den Körper, weil du eben gesagt hast, eben, dass so die Nicht-Existenz irgendwie dann doch erfahrbar wird. Mhm. Weil es in meiner Spiritualität ja oft heißt, eben, wir sind nicht der Körper. Und gleichzeitig ist es aber doch so, dass wären wir nicht in diesem Körper, wäre doch die Nicht-Existenz auch nicht wirklich erfahrbar, denn dieser Frieden kann sich ja eigentlich nur über einen Körper doch ausdrücken oder erfahrbar machen. Sonst, also auch wenn die Nicht-Existenz oder auch ohne mich zurechtkommen würde oder halt meine Form nicht braucht, aber damit sie halt irgendwie erlebbar wird, spielt doch der Körper eine essentielle Rolle, oder wie siehst du das?
Mhm. Also das kommt wirklich auch ganz konkret drauf an, wie es bei jemandem angelegt ist. Mhm. Für die Menschen, die zu mir kommen, ist spielt der Körper insofern eine große Rolle, als dass das hier ja der Erlebnisraum ist in, oder der Verkörperungsraum von Frieden selbst ist. Ja? Und der, und das eine komplett andere Qualität hat, diese Verkörperung zu sein, als jetzt zum Beispiel, wenn jemand in Anführungszeichen nur eine erste mentale Einsicht in das Größere hatte. Das ist einfach eine andere Qualität. Aber das hat niemand unter Kontrolle. Also inwieweit da der Körper mit einbezogen ist, inwieweit es auch gelingt, den Körper mit einzubeziehen, wie tief die Bereitschaft ist, sich wirklich einzulassen und das hier komplett zu verkörpern, soweit es eben geht, das liegt in jedem selbst, also das ist angelegt, das kann man, da kann man nicht sagen, so ist es richtig oder falsch, sondern es gibt ja auch verschiedene Phasen in dem ganzen Prozess, ja, der Dekonditionierung oder der Desillusionierung. Da gibt es Phasen, da ist der Körper wie abgekoppelt vom Rest. Ja. Nichts erreicht ihn wirklich. Er existiert halt, aber wird erstmal nicht mit einbezogen, zum Beispiel. Ja. Irgendwann gibt es wieder Verschmelzungsprozesse, wo eben die einzelnen Chakren oder der gesamte Körper im Grunde genommen verschmilzt mit dem großen Ganzen. Also es gibt so ganz unterschiedliche Phasen und Stadien. Da muss man auch wieder ganz konkret schauen. Ne? Wo ist derjenige? Was ist die Problematik? Wobei braucht er Unterstützung? Welche Informationen sind hilfreich für denjenigen in dem Moment? Was kann er tun? Ja? Oder nicht tun? Also das ist was sehr, sehr Individuelles. Und dieses sinnliche Erleben von Frieden, von der wahren Natur, ist nur über den Körper vollständig möglich. Also so, dass wirklich Freude, diese grundlose Freude in jeder Zelle ist. Oder auch Glückseligkeit aus jeder Pore quillt, ja, das ist nur über den Körper möglich, ja. Dafür haben wir ihn ja auch, ne? Also das so zu erleben. Aber es ist nicht für jeden gleich. Mhm. Ja.
Ich kann mich auch erinnern, als ich das erste Mal beim Dachfang war, da war das, also ich war schon früher mal bei einem Satsang, aber ich habe dann lange Zeit eine Pause gemacht, über mehrere Jahre. Also als ich jugendlich war, bin ich mal 10 Jahre einen spirituellen Weg gegangen, dann habe ich lange Zeit Pause gemacht und habe mich irgendwie letztes Jahr wieder so richtig erwischt und war dann mal wieder seit langer Zeit wieder bei einem Satsang und war dann, muss ich sagen, danach total irritiert, weil mein Körper wochenlang auf diesen Satsang reagiert hat und ich wusste gar nicht, dass das, so hatte ich das bis jetzt noch nicht erlebt, so als würden auf einmal in meinem Körper Umbaumaßnahmen stattfinden.
Ja.
Und da war die ganze Zeit so in Aufregung und Schwitzen und Zittern und Nervosität und Übelkeit und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da eigentlich passiert und das ist bei mir auch weiterhin so geblieben, also jetzt nicht nach jedem Satsang, aber das ist doch dennoch eigentlich immer für mich eine, also körperlich sogar mehr passiert, habe ich den Eindruck, als mental. Also das ist eher so, ich versuche halt mental da irgendwie so dabei zu sein, aber eigentlich geht es viel tiefer und es wirkt noch total nach und hinterlässt einfach in meinem Körper Spuren und da werde ich gar nicht gefragt. Sonst würden die Zellen einfach auch zuhören und ihr eigenes Ding machen und ja, mein mentaler Bereich, der ist zwar auch dabei, aber der spielt halt dann auch so ein bisschen mit oder redet so ein bisschen mit, aber eigentlich geht das in ganz, also viel tiefere Ebenen. So erfahre ich das. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Umbaumaßnahmen, wie du sie nennst, passieren ja tatsächlich und es ist ja ein sehr körperlicher Prozess. Ja. ein biochemischer Prozess, der hauptsächlich im Gehirn und im Nervensystem stattfindet. Weil eben das, was du bist, also reine Bewusstheit oder einfach im Sein, Bewusstsein, ist eben die Brille, durch die du siehst. Und diese Qualität an Bewusstsein verändert, ja, wie durch einen Funken, also das wie durch eine Vibration, die nicht aufhört, verändert im Prinzip, berührt in dir alles, ja, berührt alles, berührt in jeder Zelle, jede Nervenfaser, jede Speicherung, hinterfragt alles, ja, überprüft auch alles, ja, stimmt das denn jetzt noch mit mir überein, stimmt das denn, ist es noch mit mir identisch, ja, die zum Beispiel die Glaubenssätze aus der Kindheit oder die Glaubenssätze vom spirituellen Weg von vor 10 Jahren. Das alles wird ständig und immer wieder neu aufgefrischt, überprüft und immer gefragt, ist es mit dir identisch, entspricht dir das jetzt im gegenwärtigen Bewusstsein? Ja? Also bist du das? Bist du authentisch damit? Ist das so in Ordnung für dich? Oder stimmt da was nicht? Und dann muss man gucken, was nicht stimmt. Und dass der Körper damit je nach Speicherung und je nach Fähigkeit, je nach Elastizität im Nervensystem mehr oder weniger Probleme hat und das auch äußerst schmerzhaft und unangenehm sein kann, das ist einfach eine Tatsache. Ja, die kann man nicht wegdiskutieren. Ja. Und es kommt ja auch darauf an, welche Erfahrungen gemacht wurden, ob da durch traumatische Erfahrungen einfach tatsächlich so starke Irritationen und auch Narben geblieben sind, die sich vielleicht nicht komplett auflösen lassen, ja, durch diese Vibration, durch diese pure Lebendigkeit. Auch das ist möglich. Und dann bleibt man damit, mit dem Schmerz, mit dem Wissen, dass es wohl möglich nie aufgelöst werden kann. Ja. Das ist so total, ne? Dass mir die Tränen gerade kommen. Auch das ist dann kein Problem. Das ist in tiefstem Frieden, damit zu wissen, das Leben hat dich so geprägt und hat dich so werden lassen. Und in diesem tiefsten Mitgefühl wirst du auch damit sein können. Ja? Es ist unfassbar, was da möglich ist. Aber auch da gibt es manchmal Grenzen, die zu achten sind, weil darüber keine Kontrolle herrscht. Ja? Und es ist gut, wenn Satsang-Lehrer das wissen. Und wenn da viel Respekt und viel Achtung davor da ist, dann wird der Friede wirklich konstanter und konstanter und ist durch nichts mehr zu irritieren. Ja?
Ich habe gestern im Internet ein paar Fotos von einem Fotografen gesehen, die in Syrien geschossen worden sind, wo Leute einfach tot auf dem Boden lagen, total ausgemergelt und verkümmert. Und da stand ich so unter irgendwie Schmerzen, weil ich da habe ich mich so gefragt, wie kann man auf sowas antworten? Nicht im Sinne von, wie kann ein Mensch so etwas tun, sondern was ist meine Antwort darauf? Wie fühle ich das oder wie reagiere ich darauf? Irgendwie dann mit Wut oder Verzweiflung? Und mich hat das gerade sehr berührt, dass du eben jetzt von Mitgefühl gesprochen hast und dass man dann einfach mit diesem Schmerz ist und den irgendwie hält oder umarmt und das einfach total fühlt und mit dem ist.
Ja.
Was jetzt für mich eben eine Art Antwort ist, weil ich mich gestern, habe ich einfach nur diese Bilder gesehen und wusste nicht irgendwie, was kann ich damit irgendwie machen oder wie kann ich darauf reagieren, und war einfach in mir ein großes Fragezeichen und so ein Schock und ein Schmerz einfach.
Ja.
Es ist, ja.
Die Tatsache, dass du das so tief reinlassen kannst, ja, obwohl ja darüber keine Kontrolle war, aber trotzdem das Leben so nah an sich drankommen zu lassen, wie es da passiert ist und wie es immer wieder mal passiert, zeigt, dass der Friede, also der natürliche Zustand, im Grunde genommen schon sehr stark im Vordergrund ist. Weil da, wo der natürliche Zustand ist, kann kein Abwehr sein. Da können keine Schutzmechanismen sein. Das heißt, Leben tritt ungehindert und ungefiltert mit dir in Kontakt oder mit uns in Kontakt. Und dann damit zu sein, dass es eben dann starke Reaktionen gibt, ja, das ist alles, was es braucht. Das ist alles, was es braucht, einfach damit hier zu sein. Mit dem Schmerz, ja, mit der Trauer, mit der Wut, was auch immer auftaucht. Und es ist wie so still im Herzen, ja. Also du trägst so die Welt in deinem Herzen, im echten Herzen, im wahren Herzen, ja. Das passiert in dieser erweiterten, nicht nur Wahrnehmung, sondern Verkörperung.
Du hast gerade das Wort Kontakt erwähnt. Und ich erinnere mich gerade, dass ich von dir eine Aufzeichnung gesehen habe, wo du gesagt hast, es gibt einen Unterschied zwischen Kontakt, Begegnung und Beziehung. Könntest du dazu was sagen, was den Unterschied ausmacht?
Ja, gerne. Im natürlichen Zustand gibt es keine Beziehung, weil Beziehung immer meint, dass da jemand ist, der sich auf etwas bezieht oder einen anderen bezieht. Und im natürlichen Zustand gibt es einfach nur Kontakt oder Nicht-Kontakt. Es gibt nichts da draußen. Es gibt nichts außerhalb von mir oder von dir. Es gibt einfach nur dich. Und da kann es kein zweites geben, mit dem man sozusagen in Beziehung steht. Es gibt nur den Kontakt in diesem Moment. Und wenn das weg ist, dann ist eben nichts mehr da. Oder das, was dann in diesem Moment da ist. Es gibt immer nur den Kontakt in diesem Moment und zu diesem Moment. Aber das ist nicht zwei, das ist nicht mal eins. Es ist einfach in sich selbst ganz und vollständig und sucht nichts anderes, als was jetzt hier ist. Und die Konditionierung ist eben Beziehung. Also der Glaube und auch das Erlernen dieses Stressmusters, ja, für mich ist es ein Stressmuster. Beziehungsmuster sind für mich Stressmuster, weil da sozusagen verlangt wird, dass ich mich selbst verlasse und mich auf etwas anderes einlasse, also auf etwas einlasse, was was nicht diesem natürlichen Zustand entspricht, also etwas Künstliches. Und deswegen muss es stressbehaftet sein. Es kann nicht im Frieden ruhen bleiben. Es ist eben was anderes. Es ist was künstlich Hergestelltes, es ist was Erdachtes, es ist was Menschengemachtes. Aber es ist nicht der natürliche Zustand. Der ist nicht menschengemacht.
Das heißt, das ist an Vorstellungen oder wenn es mit einer Vorstellung über etwas zu tun hat oder dass es einem fremd vorkommt, weil es eben weil man das nicht selber ist, sondern eben eine Vorstellung über etwas, was man erzeugt hat.
Naja, es ist halt der im Grunde genommen der Glaube an ein separates Ich. Okay. Und eine Trennung ruft ja diese konditionierte Verhaltensweise oder Denkstruktur hervor. Wenn ich in mir ruhe und weiß, was ich bin und in Kenntnis darum bin und es nie mehr vergesse, egal was passiert, gibt es überhaupt keinen Grund, solch ein Stressmuster zu entwickeln. Aber in Unwissenheit und in Unkenntnis über das, was wir sind, glauben wir dem, was als Konditionierung vorgegeben ist. Also im Grunde genommen dieser erste Kontakt zur Mutter, ja, also zum Beispiel im Mutterleib oder nach der Geburt oder die ersten Lebensjahre, wenn da der natürliche Zustand im Mittelpunkt stehen würde, ja, das wäre ja optimal, dann würde die Prägung so heißen, du bist in Kontakt mit dir, du bist mit dir identisch, du brauchst nichts im Grunde genommen da draußen suchen, weil du hast alles in dir und du bekommst alles, was du brauchst, also im Grunde genommen die Prägung des Urvertrauens. Und dann würden sich diese Stressmuster der Beziehung, also du bist hier, du bist getrennt, du bist im Mangel, du brauchst etwas, ja, würde sich gar nicht entwickeln. Und das Nervensystem würde diese Stressmuster gar nicht aufbauen. Und das ist ja, steht nicht im Zusammenhang mit Bedürftigkeit, also mit reinen Bedürfnissen, dass jeder Mensch, wenn er auf die Welt kommt, das Bedürfnis hat nach Nahrung, nach Zuwendung, nach einem sicheren Ort, also als eben alles diese grundexistenziellen Bedürfnisse, das ist damit nicht gemeint. Natürlich, wenn die im natürlichen Zustand sowieso auch gestillt, ja, die werden gestillt. Aber das separate Ich oder das Denken an ein separates Ich, das Stressmuster der Mutter oder der Bindungspersonen prägt im Grunde genommen etwas Künstliches, was wegführt aus diesem Urvertrauen, aus dem Hiersein, aus dem reinen Dasein, aus dem Frieden, aus der Unschuld, ja.
Ich hätte eigentlich direkt dazu was, also bei mir haben sich mehrere Fragen angesammelt, wenn ich darf. Das Beziehen, also aufeinander beziehen. Also ich würde da gerne einen Aspekt mit reinbringen, der mir aufgefallen ist. Ich bin abends manchmal mit ein paar Katzen zusammen draußen, die natürlich ganz natürlich miteinander umgehen, ohne Person, die dazwischen steht. Nämlich gehe ich jetzt mal von da aus. Und da ist mir aufgefallen, die Tiere reagieren wirklich nur auf den Moment, wie sie eine andere Katze oder einen Menschen in dem Moment erleben. Und beim Menschen ist es eher so, dass der von einem anderen Menschen auch eine Vorstellung hat. Ne? Also der Mensch ist so und so und der Mensch ist so und so. Und und irgendwie ist mir klar geworden, dass das eigentlich ein Hilfsmittel ist fürs Zusammenleben. Dass das also durchaus einen Sinn hat. Also die meiste Zeit in der evolutionären Geschichte waren die Menschen in Horden zusammen, in Gruppen und haben zusammen gejagt, große Tiere. Das war alles sehr gefährlich und die mussten sich irgendwie, die konnten, also für die war es dann eine Hilfe, so ein Bild zu haben von einem anderen, um in einer Stress- oder Notsituation nicht versehentlich irgendwie was falsch aufzufassen von einem anderen Menschen. Also ich weiß, das ist mein Freund und dann kann ich davon ausgehen, der ist immer mein Freund. Auch wenn ich jetzt in einer Situation vielleicht was eine Geste von ihm oder irgendwas anders verstehe. Also es war eine Hilfe fürs Zusammenleben, jemanden als Person abstrakt zu sehen auch und nicht nur zu reagieren, wie der im Moment ist, was im Moment von dem kommt. Und ich finde, das taucht einfach auch auf im natürlichen Zustand. Das ist kein Gegensatz. Also in diesem natürlichen Zustand kann auch ein Bild von jemand anders, eine Vorstellung auftauchen. Und das ist jetzt nicht unbedingt für mich auf jeden Fall nicht unbedingt grundsätzlich Stress, sondern das ist einfach da. Das hat sich so entwickelt.
Das ist auch kein Widerspruch, weil wenn ich mit mir identisch bin und ich mit jemand anderem zusammen bin und es passiert ja ein ständiger Abgleich. Also im Grunde genommen, was du sagst, ist ja das tiefe Vertrauen. Das tiefe Vertrauen, dass der andere, also dass die Gemeinschaft als solches funktioniert. Sie funktioniert und hat funktioniert, um das Überleben zu sichern. Aber hat einer davon gegen diese Grundregeln, die nonverbal auf jeden Fall auch vorhanden sein, also gewesen sein müssen, hat einer davon gegen diese Grundregeln verstoßen, hätte da auch keiner gezögert, denjenigen aus der Gemeinschaft auszustoßen. Ja, also wenn die Integrität der Gemeinschaft, also diesen gemeinsamen Nenner oder das Gewissen der Sippe, wenn das gefährdet war, ist derjenige ausgestoßen worden. Ja, also und das ist eben heute alles so verschoben. Das ist alles so durch diese Unsicherheit, dass niemand mehr oder dass die wenigsten wissen, wer sie sind und sich dann auch dementsprechend authentisch einfach verhalten, ist einfach so ein grundsätzliches Misstrauen da. Und dieses grundsätzliche Misstrauen gibt eben ganz viel Irritation. Also ich glaube, da braucht es noch viel viel Reflexion, viel Selbstreflexion, wirklich mich selbst im natürlichen Zustand, aber auch zu schauen, was entspricht mir und was entspricht mir wirklich und nicht nur den Konditionierungen, sondern was entspricht mir, was lässt mich wachsen, was lässt mich blühen. Und es gibt einfach Kontakte, die lassen uns nicht blühen, die lassen uns nicht wachsen, ja, die tun uns nicht gut. Also wir können es ja ganz einfach benennen, die tun uns nicht gut und dann dürfen wir uns auch davon lösen, ja. Also es sind viele Aspekte, ja.
Also ich meine jetzt im generellen Menschen Zusammenleben ist es halt einfach auch die Menge der Menschen, ne? Also wenn man in einer Gruppe leben würde von 30, 40 Leuten vielleicht oder sogar noch weniger, wie es vielleicht früher über lange Zeit war, dann ist es leicht, jeden zu verstehen und zu sehen, was ist dem sein Anliegen oder seine Grundtendenz. Aber wenn jetzt Millionen Flüchtlinge kommen, kann man nicht jeden, also wer soll die so verstehen, dass er sagen kann, nee, du bist aber ein verkappter Terrorist, du wirst Schlechtes für uns, dich nehmen wir nicht. Also wer ist da? Das ist einfach, ja, weil das Leben sich so ausgebreitet hat, so viele verschiedene Formen von Menschen, dass es, also ich würde für mich sagen, Menschen, mit denen ich im direkten Zusammenhang stehe, in der direkten Begegnung, da sehe ich ziemlich schnell, wer tut mir gut und wer nicht. Also da finde ich es gar nicht schwierig und da fällt es mir auch leicht, dann sagen Nein und Kontakt abzubrechen oder runterzufahren oder so.
Ja, das ist ja auch, das ist ja eben, was nicht stimmt. Also da gibt's jetzt Einzelne, die sich selbst, ihrer selbst wieder sicher sind, ja, also die bei sich sind, die im natürlichen Zustand sind, die da drin ruhen. Aber das Kollektiv ist ja zutiefst verunsichert. Das Kollektiv ist ja sich seiner selbst nicht sicher. Und da ist ja die Irritation und da ist die Verunsicherung und das Misstrauen. Und dann wird eben künstlich versucht, eine Grenze zu ziehen und sich zu schützen oder die Grenzen aufzumachen, weil man denkt, das müsste so sein, weil vielleicht die Geschichte aus dem Dritten Reich noch mitschwingt. Ne? Also, und dann gibt es eben diese massive Unruhe und diese massive Verunsicherung, die immer weiter Wellen schlägt. Aber im Grunde genommen geht es ja darum, hätten wir Politiker, also ich spinne jetzt mal, ja, also hätten wir Politiker, die sich ihrer selbst sicher sind, also die im natürlichen Zustand ruhen könnten und wären, dann wäre das alles, würde das alles ja ganz anders aussehen. Dann wäre es ja in jedem Moment klar, um was geht es, was ist hier die Motivation, was ist zu tun, was ist zu lassen, dann hätten wir diese ganzen Fragen nicht. Aber das ist natürlich jetzt auch nur ein Traum.
Ja, also lieber ein weisen König oder eine weise Königin als ein gewählten Politiker, dem es nur um die Macht geht, ne? Dem es nur darum geht, das Ego zu befriedigen.
Genau, und so ist es halt nicht, ja. Es ist schrecklich. Es ist mit einem Wort einfach nur ganz furchtbar.
Also ich finde es nicht schrecklich. Ich finde, es ist einfach so, wie das Leben jetzt spielt. Ne? Wie das Leben jetzt durch uns diese Erfahrungen machen will.
Also ja, natürlich kann ich das so sehen, wie du sagst. Aber ich finde, dass es auch gut ist, also ich... Wenn ich manche Bilder sehe, ja, oder mir Berichte anschaue, dann ist es für mich, wie soll ich das sagen, manchmal in manchen Momenten ganz hilfreich, ganz lebendig damit zu sein. Ne? Also es auch durchaus schrecklich zu finden und unmenschlich und eben dieses ganze Schreckliche auch schrecklich sein lassen zu dürfen. Ja, und nicht in diesem, klar, in dieser Stille und in dem Ganzen kümmere ich mich nicht so sehr aktiv um das Weltgeschehen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht so meine Funktion. Aber wenn es mich dann trifft und es mir begegnet, dann ist es sehr lebendig und dann wird mir diese ganze Bandbreite und dieses ganze Ausmaß, was Erwachen eigentlich bedeuten könnte, auch kollektiv gesehen, auch für das Weltgeschehen. Und dann macht es mich sprachlos. Ne? Dann macht es mich sprachlos und dann stehe ich da und die Tränen laufen runter. Und es ist klar, es kann nicht anders sein. Und trotzdem weine ich und spüre den Schmerz und ja... Und weiß, das alles bin ich selbst, ne? Das alles bin ich und ich kann mich vor nichts zurückziehen oder schützen oder, aber ich kann nichts tun, ich kann nur hier sein und meine Funktion ausüben, ne?
Ja, aber wenn das ja. Unmittelbar erlebt wird, ist ja auch gar keine andere Möglichkeit, als das einfach zu sagen. Ja. Aber andererseits, ja. Ich brauche auch jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich es nicht schrecklich finde, wenn es bei mir nichts auch auslöst. Das ist einfach auch so. Ne?
Genau. Es gibt Momente, da trifft es einen ganz tief und schüttelt, ja, und rüttelt. Und es gibt Momente, da passiert gar nichts. Ja.
Klar. Und der Punkt, also ist es schwierig, den Punkt mitzubekommen, wo dann daraus Aktion entsteht, also zum Beispiel Hilfe oder sich davor zu schützen, oder ist das sowieso immer klar, wenn diese Berührung quasi eine Aktion herausfordert?
Also wenn dieses grundsätzliche Selbstbewusstsein wieder da ist, konstant da ist, im natürlichen Zustand ist es ja so, ja. es wird nie mehr vergessen, dann ist in jedem Moment klar, was zu tun ist oder nicht zu tun ist. Also dann gibt es nur noch dieses eine, es gibt keine zwei Möglichkeiten mehr. Es gibt nur noch das, was jetzt unmittelbar auftaucht. Und damit bist du eins, einverstanden, identisch. Da wird nicht drüber nachgedacht. Das ist einfach die höhere Intelligenz, die da am Werk ist. Also die Intelligenz des Lebens selbst, was wir ja sind, ja, was wir zutiefst ja auch sind. Und das hat eben mit dem Wissen, was wir uns aneignen können, auch aus Erfahrung und von Ausbildungen, das ist alles wertvoll, das ist da alles mit drinnen. Aber da gibt es eben noch etwas, was viel, viel umfassender und weitreichender weiß. Also ja, in uns, tief in uns drin weiß. Und wenn das zusammenspielt, so dieses Persönliche und das Unpersönliche, ist jetzt blöd ausgedrückt, aber so irgendwie, dann ist das auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, um ja auch gute Ergebnisse zu erzielen, ja, also wirkungsvolle, nachhaltige, vielleicht auch lebensverändernde, existenzielle Veränderungen für sich selbst und auch für andere zu bewirken. Ja.
Ja, schön.
Danke. Ja, es ist halt sehr lebendig, ja. Es ist sehr lebendig und es geht nur in dieser Angst, in dieser Furchtlosigkeit aus dem natürlichen Zustand heraus. Nur dann kann ich, so gut es geht, eben antworten auf diesen Moment, ja. Weil ich mir keine Gedanken mache über ein Ergebnis oder über ein Ziel, sondern ich bin die Stille in Bewegung, ne? Ich bin das. Und es ist auch leidenschaftlich, ja, das hat ganz schön Power und es reißt einen mit. Da kann niemand mehr sein, der sich Gedanken macht. Da kann niemand mehr sein. Das ist einfach Leben in Aktion, Liebe in Aktion. Ja. Oder eben gar nichts davon. Und dann ist auch gut.
Mira, hast du dazu anschließend was? Sonst würde ich nochmal zu einer anderen Frage gehen.
Ja, ich wollte einfach, also mir ist das Wort gerade synchron eingefallen, dass, ob es dann so ist, wenn man eben sich selber nicht mehr getrennt sieht, eben dieses Reflektieren, soll ich jetzt so oder so handeln, was ist jetzt besser, könnte ich irgendwas falsch machen, dass eben dadurch, dass es keine Schutzschicht mehr gibt und somit eben auch keine Kontrolle mehr und somit eben auch keine Angst, dann eben das passiert, dass das Leben mit einem total synchron wird und man eben eine Art unmittelbarer Ausdruck davon ist.
Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob synchron das ganz, ganz richtige Wort dafür ist, aber so kohärent, also so deckungsgleich, ne? Das meinst du wahrscheinlich. Ja. Ja. So mit Worten. Ich habe da auch manchmal meine Schwierigkeiten, wie die richtige Bedeutung irgendwie. Aber ist egal. Also es geht ja um dieses deckungsgleiche, unmittelbare und in dieser Klarheit gibt es ja nur dieses eine. Also gibt es ja nur diese eine Möglichkeit, die jetzt auftaucht. Von daher gibt es auch gar keine Entscheidungen mehr. Ne? Das ist eben das, was jetzt ist. Aber durchaus in der hohen Verantwortlichkeit. Also das will ich noch mal kurz sagen. Wie soll ich das jetzt erklären? Also da gibt es auch eine hohe Verantwortlichkeit, zumindest so wie ich es erlebe. Weil was mir oft begegnet ist, aus dieser Szene auch der Glaube, ja, ich bin, wie ich bin und so ist es jetzt ja richtig und ich kann ja nicht anders sein. Aber das hat mit dem natürlichen Zustand, also auch mit der Fähigkeit, mich zu reflektieren in dem, wie ich bin und was ich dadurch auslöse und also praktisch auch die mich fähig zu sein, mich in der Projektion des Momentes zu sehen, erkennen zu können. Ganz persönlich, das wächst in meiner Erfahrung auch. Also das muss gleichzeitig mitwachsen. Ansonsten entsteht da leicht so ein Fatalismus. Also sowas wie, dann ist eben der nächste Tyrann geboren und der nächste Lehrer oder vermeintliche Führer, der Macht missbrauchen könnte. Ja? Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Also mich selbst in der Projektion dessen, was jetzt auftaucht, auch spiegeln zu können und gleich zu wissen und wenn auch nur zu ahnen, okay, auch das bin ich. Also ich bin nicht der Herrscher, ich bin nicht der Macher, ich bin nicht der, der jetzt die Wahrheit irgendwie in Stein meißelt und jedem entgegenschmeißt, sondern ich bin im Zusammenspiel mit dem, was auftaucht. Da entsteht durch eine hohe Verantwortlichkeit immer bei dem, der das höhere Bewusstsein hat oder der in der Lage ist, bewusst zu sein oder Bewusstheit zu sein, dass es ganz maßgeblich sich da einfach verletzlich zu bleiben, berührbar zu bleiben, nicht ein neues Bild zu zimmern von sich selbst, ja, und eben vor allem nicht als Lehrer oder Politiker oder ganz gleich, immer wenn man mit Menschen führt und mit Menschen zu tun hat, glaube ich, ist das eine ganz große Herausforderung. Die Selbstreflexion und die Ehrlichkeit, so, ja. Und das kann durchaus sein, dass einem nochmal ein großer Schatten über die Schulter guckt, ja, und sichtbar wird. Und warum nicht, ne? Wir haben alle unsere blinden Flecken. Und ich kenne niemanden, der davon ganz frei ist, ja, der da komplett befreit ist. Ich kenne einfach niemanden. Und deswegen ist es gut, so ein kritisches, selbstständiges Denken beizubehalten. Das hat mit Hingabe an die Wahrheit und an den Lehrer vielleicht auch gar nichts zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass Achtsamkeit bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug auf beiden Seiten, in Anführungszeichen, ganz wichtig ist, damit es gelingt, ja, damit tatsächlich Frieden entsteht und bleibt und eben sich nichts anderes da einmischen kann, ja, so.
Navia, würdest du sagen, wenn nichts dazwischen steht, wenn das Leben einfach passiert, dann ist die Grundtendenz grundsätzlich und immer zum Guten, zum Positiven, zum sich entwickeln, zum Erblühen. Das kann vielleicht in einer Sekunde mal anders aussehen, weil das Leben kümmert sich auch um jede Kleinigkeit und die kann manchmal einen anderen Anschein haben, aber grundsätzlich kann das nicht dann um Beherrschung gehen oder ausnutzen oder was auch immer.
Ja, das Leben ist immer jedes System und das habe ich wirklich sehr, sehr tief erforscht, auch über die systemische Arbeit. Jedes System, jeder Organismus ist zutiefst auf Frieden und Leben ausgerichtet und auf Balance ausgerichtet und auf Harmonie. Und Harmonie kann auch bedeuten, in Frieden zu sein oder in Frieden zu kommen mit Disharmonie. Und jede Disharmonie und jedes Schreckliche, jedes Schlimme hat so viel Potenzial zur Erkenntnis in sich. Ja? Nur es muss richtig verstanden werden und es muss richtig genutzt werden können. Und das da braucht es einfach Reife und Erfahrung und auch gewisses Wissen darüber. Also ja, Es muss richtig genutzt werden. Und dann kann jedes, jeder Ausdruck des Lebens im Grunde genommen Tor sein. Ja? Tor sein in den Frieden und in den natürlichen Zustand.
Das heißt, es spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, was mir außen begegnet, sondern eigentlich vielmehr ist wichtig, wie ich damit umgehe, wie meine Einstellung dazu ist und was ich daraus mache. Ob ich etwas dann erkenne, dass es Gnade ist oder ob ich eben sage, jetzt bin ich irgendwie beleidigt, das Leben hat was gegen mich. Oder also man kann ja immer die Dinge so oder so sehen und mir fällt es bei mir auch ganz stark auf, dass wenn ich nicht so in meiner Mitte bin, vielmehr die Sachen negativ sehe oder auch kritisiere mich oder andere und dann bei einer Situation, die zwar anders ist, aber im Kern irgendwie doch ähnlich, ich auf einmal das ganz anders auch sehe und ich dann mal merke, ah, okay, so wie meine, das hängt irgendwie so von meiner inneren Einstellung zusammen, wie für mich die Dinge sind und was mir außen begegnet, ist, spielt jetzt eigentlich gar nicht so eine wichtige Rolle.
Ja, nein. manchmal sage ich zu jemandem, nimm es nicht persönlich. Und manchmal sage ich zu jemandem, nimm es sehr persönlich.
Aha.
Also lass es total rein und nimm es persönlich, wenn du es ohnehin schon persönlich nimmst. Weil gerade dann, wenn eine tiefe Kränkung erfahren wird oder ein Frust einfach erlebt wird gerade oder eine Entrüstung, eine Empörung, eine Enttäuschung, da ist garantiert was für dich dabei. Also da ist garantiert die Möglichkeit, dich selbst nochmal, wie du funktionierst, also wie dieses System funktioniert, also über dich selbst etwas zu lernen, ist da eben sehr groß. Ja, genau.
Also so meinte ich das eigentlich auch, dass es eben, dass so, es kann zwar etwas dann enttäuschend sein, aber ich bin darüber wiederum nicht beleidigt. Also ich sehe das sozusagen dann nicht als negativ, dass ich enttäuscht bin, und sondern ich sehe das als Möglichkeit, eben zum Beispiel mich vielleicht mal abzugrenzen oder eben auch vielleicht mal etwas mehr zuzulassen oder was auch immer. Also anstatt es einfach so wegzuschieben und sagen, ja, Enttäuschung ist bäh und Widerstand und irgendwie schöne Dinge sind gut oder so. Also
ja. Also der natürliche Zustand ist ja kein Gefühl, ne? Es ist ja, und er sucht ja auch kein Gefühl, um sich natürlich zu fühlen, der ist halt einfach. Also der kann durch nichts beeinflusst werden oder weggenommen werden. Und selbst wenn Enttäuschung passiert und beleidigt sein oder Freude, weil jetzt was ganz Tolles passiert ist, wird gleichzeitig gewusst, dass das eben jetzt Stimmungen sind. Ja? Stimmungen, die zum Alltag dazugehören, zum Menschsein. Aber es wird nicht gesucht, also es wird gar nichts mehr gesucht. Mhm. Es ist halt so, wie es ist. Und in der Mitte ist es still und leicht und ja, selbst in der Enttäuschung. Und gleichzeitig gibt es da vielleicht die das Lachen über sich selbst, ja, dass da doch immer noch jemand am Werk ist, der enttäuscht werden muss. Also da gibt es vielleicht doch noch einen Aspekt, der sich irgendwas eingebildet hat und jetzt eines Besseren belehrt wird. Ne? Und so ist es ein ständiges Ausloten und ständiges lebendiges Tanzen im Prinzip. Ja, so, ja. Kein fixer Zustand. Ja.
Bei mir stand ganz am Anfang vom Interview noch eine Frage im Raum. Nadia, da hast du gesagt eben, oder da haben weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber auf jeden Fall, da stand irgendwie, wurde irgendwie gesagt, dass oft wird der natürliche Zustand ja übersehen, beziehungsweise sogar vermieden, indem in Aktion gegangen wird, ne? Indem was gesucht wird oder was. Das Leben selber unterscheidet ja nicht darüber, was ist jetzt vermeiden oder was ist natürliches Bedürfnis des Körpers, sich zu bewegen. Ne? Also ich merke es zum Beispiel bei mir, ich erlebe es oft als natürliches Bedürfnis einfach, zum Beispiel mich zu bewegen, was zu machen, Sport zu machen oder so. Also ich erlebe es nicht als Ablenkung oder ich finde, ich brauche auch eigentlich gar nicht zu unterscheiden. Es ist einfach das, was dann passiert, was dann dran ist. Ne?
Ja. Ja klar, du bist ja mit dir kohärent, ja, du bist ja mit dir deckungsgleich. Da stellt sich ja die Frage auch gar nicht mehr. Ich habe das eher anders gemeint, oder in dem Zusammenhang von vorhin war das eher anders gemeint, dass also ich sage mal nur meine Erfahrung, ja, wie ich es erlebt habe. Die Wertschätzung für den natürlichen Zustand, der ist vielleicht in der Szene gegeben, wo es um Erwachen geht, halt wo es um dieses Wiedererlangen oder um dieses einfache Sein und dieses Leben im inneren Frieden geht. Im Kollektiv, also die Masse der Menschen, da ist ja die Faszination eher auf äußeren Dingen, also auf Leistung, auf etwas darstellen müssen, etwas sein müssen. Und da ist die Wertschätzung einfach für das, was sie zutiefst sind, die ist einfach nicht da, weil sie an der falschen Stelle suchen. Und ich habe es zum Beispiel so erlebt, dass ich diesen natürlichen Zustand, der war nie weg. Dieses einfache Dasein, dieses Nichtwissen, dieses nichts über sich selbst wissen oder über die Situation, und die war ja jetzt nicht wirklich einfach, ja, von der Geschichte her, von den Erlebnissen her. Das hat es aber nicht überdeckt, sondern überdeckt hat es die Vorstellung von anderen, dass das nicht ausreicht, dass man eben ein gewisses Bild abliefern muss oder einem gewissen Bild entsprechen muss. Und wenn es da eine Verunsicherung gibt in den Menschen, dann wird der natürliche Zustand verlassen, in Anführungszeichen, und wird versucht, dieses Bild von sich selbst oder von einem selbst, wie man sein müsste, das wird aufrecht, also das wird versucht aufzubauen. Ja? Aber die Qualität von Frieden und von Einfachheit und von Natürlichkeit und von Unschuld und von Nichtswissen, das zählt ja sozusagen in der Gesellschaft als Wert nichts. Das habe ich gemeint. Ja? Also da ist für viele die Unsicherheit. Wenn ich wieder die bin, die ich bin, kann ich dann überleben? Kann ich dann überhaupt Teil der Gesellschaft sein? Oder bin ich dann sozusagen außen vor? Und da sind ja die Ängste. Ja? Also das, viele wollen das vielleicht, aber haben Angst davor, weil es dann bedeutet, dass sie als Person nicht mehr von Interesse sind, weil ja diese üblichen Spiele, die werden nicht gespielt, die Persönlichkeitsstrukturen werden nicht bedient, ja, zumindest mit wachsender innerer Freiheit werden die Persönlichkeitsspiele nicht mehr bedient. Und so jemand ist einfach, und das ist so, nicht selten in der Isolation, ja, und nicht mehr so in diesem Gesellschaftsleben oder in diesem sozialen Kontext, ja, also zumindest berichten mir das viele Menschen, dass sie sehr mit dem Thema Einsamkeit und mit dem Thema, dass sich niemand mehr für sie interessiert und so weiter zu tun haben. Und das braucht schon eine große Selbstsicherheit oder beziehungsweise auch eine gute Begleitung von jemand, wo eben die Wahrheit und das Selbst gestärkt wird und gesagt wird, du, erinnere dich, das war dein Wunsch, das bist du selbst. Und wenn du selbst bist, dann kann daran nichts verkehrt sein. Ja, wenn du in Frieden bist, dann hast du auch mit der Einsamkeit, dann ist es auch kein Problem. Dann wächst du, dann erblühst du, aber nicht mehr zu den Bedingungen der anderen, sondern zu deinen eigenen, also aus deiner eigenen Anlage heraus, so wie du bist. Und das ist das, was zutiefst erfüllend ist. Aber die Herausforderungen sind schon groß. Das muss man halt eben auch sagen, dass viele Menschen auf dem Weg anfangen zu straucheln und zu zweifeln und sich dann doch vielleicht Ersatzwahrheiten suchen und sich daran festhalten, ja, weil die Sehnsucht nach Zugehörigkeit ist eben tief im Menschen verankert. Das kommt eben aus der Steinzeit, also aus dieser Grundprogrammierung, wo Alleinsein den Tod bedeutet hat und wo nicht dazugehören eben auch den Tod bedeutet hat. Ne? Also das ist eben ganz spannend, dass die Sehnsucht auf der einen Seite, aber eben auch das Berührtwerden an den wundersten Punkten und auch an den Grundprogrammierungen des Menschseins. Und da braucht es eine gute Verankerung und manchmal ist der Weg nicht geradeaus, sondern eben im Zickzack und mit vielen Unterbrechungen und Schleifen und ja.
Ja, weil es ja auch total unvorhersehbar ist, ne? wie sich das äußert. Vielleicht bleibt es ewig ein Leben lang ein Alleinsein, aber vielleicht ist es genau, ergeben sich unheimlich viele Kontakte. Ne? Das weiß man nicht, wie das Leben sich unmittelbar dann zeigt.
Ja, das stimmt. Und der Wunsch nach, es kann halt alles immer wieder enttäuscht werden bis zum Schluss. Und es im Grunde, wie du sagst, es ist völlig unberechenbar. Selbst dann, wenn man sich gut drauf eingelassen hat und vorbereitet hat, kann demnächst was um die Ecke kommen, was wieder alles komplett über den Haufen schmeißt, ja. Aber dieser grundsätzliche Frieden mit allem, also das, was wir sind, das wird halt nicht über den Haufen geschmissen, ja. Also selbst dann nicht, wenn wir existenzielle Erfahrungen machen. Das ist das Geschenk, was wir uns selbst machen können oder wenn wir es machen können, ne? Wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Ja.
Aber der Kontakt mit einem Menschen, der in diesem Space ist, der ist doch eigentlich immer hilfreich, ne? Also ist meine Erfahrung.
Also, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil meine Erfahrungen sind da ganz andere. Es gibt ja viele Lehrer, die, wo sich dann im Laufe der Zeit auch so Gemeinschaften bilden und so, ne? Aber das scheint bei mir nicht, also es scheint nicht so zu mir zu passen, weil bei mir ist es eher so, dass sich da in diese Richtung gar nichts aufbaut und ausbildet und sich das auch irgendwie sehr, sehr stimmig anfühlt. Und auch wenn ich es mir zwischendrin immer wieder gewünscht habe, ja, dass da über so ein Kontaktfeld sowas entsteht, sowas wie eine Gemeinschaft, aber es tut es einfach nicht, es passiert einfach nicht. Und
und auch das ist ja nicht in Stein gemeißelt, ne?
Das gab's. Nö, das ist nicht, aber es entspricht mir auch nicht. Also egal, was ich ausprobiert habe, in welcher Gemeinschaftsform auch immer, es im Grunde genommen hat es mich immer wieder rauskatapultiert, ja, in die Einsamkeit. Und das jetzt über viele, viele Jahre. Ich kann halt nur von mir sprechen. Also ich kann da auch nichts Allgemeingültiges von mir geben, weil für mich ist es so.
Ja, ja. Mit deinem Sohn hast du doch auch Gemeinsamkeit, also Gemeinschaft. Da ist doch der menschliche Kontakt wahrscheinlich sehr tiefgehend und sehr essentiell.
Ja. Ja, natürlich. Und das ist auch total wahrhaftig, ja. Also und total menschlich und auch mit jedem Menschen, der zu mir kommt, ja, als Ratsuchender oder Schüler oder wie man das auch nennen mag, ne? Das ist sehr, sehr, sehr intensiv und sehr, sehr tief und wunderschön, ne? Aber es ist, als wenn es das Einzige ist, was es gibt, ja, aber es gibt nicht diese Gemeinschaftsbildung. Und ich glaube auch, dass das auch eine Art, also auf die eine Art ist es sehr, sehr hilfreich, dass es so ist, weil in Gemeinschaftsbildungen spiegeln sich ja früher oder später sowieso auch die tieferen Ebenen, ja, und wie in der Partnerschaft. Ist am Anfang sind vielleicht die Flitterwochen, aber dann kommt halt auch alles andere ans Tageslicht. Und so ist es eben in jeder Gemeinschaft eben auch, ne? Dass da dann irgendwie die gleichen Themen auftauchen wie in jeder Familie zum Beispiel. Es ist halt auch nur ein System, ja. Und ja, es entspricht mir nicht. Offensichtlich, ne? Sonst wäre es schon passiert. Und so ist es viel leichter im Alleinsein und in diesem Einssein mit demjenigen, der dann hier ist, ist es das, was mir jetzt zurzeit entspricht. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ja.
Nabea, du hast es jetzt so organisiert, dass teilweise die Videos von dir auch also für Leute sind, die sich bei dir einloggen und die auch dafür bezahlen. Ist das auch ein gewisser Schutz für dich, dass es wirklich Menschen sind, die für die das wirklich total stimmig ist und nötig ist und wo es kein Zurück gibt im Kontakt mit dir? Oder ja, wie hat sich das entwickelt?
Ja, entwickelt hat sich das daraus, dass ich gesehen habe, dass mir dieser Erwachenszirkus, nenne ich es jetzt mal, und der Satsang-Tourismus, dass mir das einfach nicht entspricht, ja. Und dass es mir einfach keine Freude macht, Fragen zu beantworten, die schon 10 anderen Lehrern vorher gestellt wurden. Weil das Zusammenspiel zwischen jemand, der wirklich bereit ist und wirklich, wirklich bereit ist, das zu hören und wo die Energie des Lehrers, also ich muss es halt jetzt so benennen, ne, weil es sind halt eben Rollen, wo das sozusagen ineinander greift, miteinander schwingt und dann was ganz, ganz Schönes hervorbringen kann. Das ist so dermaßen kostbar. Und ich habe gemerkt, dass das verloren geht in der Art und Weise, wie in der Szene damit umgegangen wird. Da ist die Wertschätzung dafür nicht da. Nicht, weil derjenige das vielleicht nicht will, sondern es ist es ist auch nicht bekannt. Also ich habe gemerkt, wie gesagt, wenn, dass ich dafür auch nicht offen bin, ja, dass mir das keine Freude macht und dass es auch nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Nicht wirklich. Aber wenn jemand sich angezogen fühlt und auf die Reise macht, ja, und das wertschätzt, dann ist da eine ganz andere Ausgangsbasis. Also sozusagen der Boden ist bereitet, ja, der Acker ist gepflügt und im Grunde genommen geht es dann leicht und es ist einfach was, eine ganz andere Qualität, die da wirken kann. Das ist wie wenn ich mich, weil ich es wirklich will und weil ich Sehnsucht habe und weil mich die innere Führung jetzt gar nichts anderes tun lässt, dass ich mich auf eine weite, beschwerliche Reise mache und dafür einiges auf mich nehme, um zum Beispiel bei einem Lehrer oder bei einem Weisen zu sein. Ja, dann, das heißt, ich kann nicht wie in so einem Geschäft mir das Ganze überall irgendwie kostenlos runterladen, sondern es braucht eine gewisse Bereitschaft von mir, es braucht die Sehnsucht, es braucht auch die Bereitschaft, mich einzulassen, also mich vielleicht innerlich auf die beschwerliche Reise zu machen, obwohl ich mich nur einloggen muss, obwohl ich im Grunde genommen nicht eine weite Reise nach Indien oder nach Italien oder sonst wohin machen muss, aber es geht um diese Bewegung, um dieses Wertschätzen. Und das fehlt mir in dieser Branche. Ja, das fehlt mir bei vielen. Und um was zu etablieren, was einfach das Ganze möglich macht, habe ich eben diese Form gewählt, dass nur die Menschen hierher kommen, die das möchten und die sich sozusagen angezogen fühlen und die dann, wenn sie das möchten, mit mir diese Reise zu sich selbst machen können. Und das ist ein wertschätzender Raum von allen Seiten. Und der Preis jetzt von 15 Euro ist ja jetzt auch im Grunde genommen nur eine Geste der Wertschätzung. Und so erschien mir das als eine ganz praktische und auch hilfreiche Lösung, also für auch meinen Umständen entsprechend, ne? Weil ich eben nicht in der Lage bin, groß rumzureisen oder eben stark eingebunden bin hier zu Hause. Und dann macht mir das sehr viel Freude so und auch den Menschen, die kommen, macht das so sehr viel Freude. Und es ist schon auch ein geschützter Raum, ja, weil eben nur diejenigen da sind, die da sein wollen. Und es ist kein Zeitvertreib und es ist kein, mir ist jetzt mal langweilig, ich gucke mir jetzt das 100. Video an, ja, egal von wem. Es hat eine gewisse Wertschätzung und Qualität und das war mir wichtig. Das war ich mir auch schuldig, weil ich habe gemerkt, so will ich nicht weitermachen. Also es hat einfach nicht mehr gestimmt. Ja.
Genau. Früher hatte ich den Eindruck, dass zu dir eben auch verstärkt Menschen kommen oder angezogen werden, die eben auch schon schwere Traumata erlebt haben. Ist das immer noch so?
Ja, das ist so. Ja, das ist so. Und das ist ja auch gut. Also es ist ja gut, wenn ein gewisses Verständnis und eine gewisse Erfahrung da ist, demjenigen zu spiegeln, wo er gerade steht. Und damit kann auch schon viel Angst genommen werden, ne? Wenn jemand da ist, der das spiegeln kann, ganz unmittelbar, unverfälscht. Und der das auch so lassen kann, weil mir das Ganze keine Angst macht. Und aus diesem einfach damit sein und in diesem Mitgefühl und in dieser Präsenz können sich die Dinge oft leichter erlösen und transformieren, als es als es sonst der Fall wäre. Ja. Weil eben die Angst und diese Struktur der Kontrolle und des Haltsuchens so stark sonst im Vordergrund ist, dass der Prozess halt erschwert wird. Und wenn ich jemand habe, der den Raum offen hält und der in der Präsenz da ist, dann kann ich mich als Betroffene oder als Betroffener im Grunde genommen da reinfallen lassen. Ja? Dann passiert da eine schöne, ja, natürliche Auflösung und Bewusstwerdung. Und eine Stabilität auch, ja.
Also allein durch deine Präsenz, weil du durch die ganzen Themen gegangen bist, ne, in deiner Geschichte. Also.
Ja, weil ich habe keine Angst davor. Und ich muss nicht auf irgendein Konzept zurückgreifen. Ich muss noch nicht mal auf das Konzept der Absolutheit zurückgreifen. Weil ich mit demjenigen da sein kann, wo er gerade ist. Und sowieso ohnehin klar ist, was er zutiefst ist. Aber ich muss es nicht ansprechen. Ich muss nicht sagen, du bist aber das nicht, ja? Du bist aber nicht dein Körper. Das muss ich alles nicht. Weil ich ihm da begegnen kann, wo er ist. Und ich kann ihm die Sätze sagen, die aus ihm kommen. Ich kann in ihm lesen und ich kann sehen, was er gerade braucht. Ich kann ganz präzise auf den Moment antworten, ganz unmittelbar. Ich kann die schlimmsten Dinge ansprechen, die er sich selbst nicht getraut zu denken, die aber eine Riesenspannung verursachen und die ihn gefangen halten. Und das kann dann Friede sein. Ich kann einfach nichts sagen und nur als Friedliche sein. Und es wird gut tun. Es ist einfach dieses Furchtlose damit sein. Aber ich kann auch, wenn sein muss, sagen, hier ist die Grenze. Es braucht jetzt vielleicht eine professionelle Unterstützung oder vielleicht sogar auch Medikamente oder einen Klinikaufenthalt. Ne? Also auch da ist so, ich kenne die Grenzen, ich kenne die Möglichkeiten, ich kenne aber auch die Grenzen. Und das ist einfach wunderschön, weil es braucht kein Konzept. Das ist einfach dieses Zusammenspiel zwischen Erfahrung, Erlebtem, Verdauten und der Präsenz. Und das ist sehr, sehr schön. Hat sehr viel mit Vertrauen zu tun und ist sehr erfüllend so, ja, für beide Seiten. Ja.
Da kann auch der Rat kommen, am besten radikal die Lebensumstände verändern. Also.
Ja, natürlich. Natürlich. Interessanterweise muss ich das nicht mal sagen. Also ich habe zum Beispiel einige Frauen begleitet, die in Gewaltbeziehungen feststeckten sozusagen. Und jeder Psychologe, jede Freundin hat ihnen schon gesagt, sie müssen was ändern, sie müssen da raus. Und ich weiß, dass die nicht können. Ne? Also die können nicht. Wenn sie könnten, hätten sie es schon längst getan. Aber allein zu sehen, dass das Nervensystem im Grunde genommen ja dem Suchtmuster folgt und Frieden und Freiheit ja gar nicht aushalten würde. Allein dieses Damitsein und dieses tiefste Verständnis, dieses Spiegeln des momentanen Zustands bewirkt oft, und da bin ich selbst immer wieder überrascht, eine totale Veränderung. Ja, dass dann zum Beispiel der Mann sich trennt oder sich die Dinge plötzlich leicht klären und lösen, weil die natürliche Ordnung übernimmt, nicht mehr die konditionierte Struktur ist am Drücker sozusagen, sondern die natürliche Ordnung, also das, was demjenigen zutiefst entspricht, das übernimmt. Und das ist total schön, ohne dass man sagen muss, und das könnte ich auch gar nicht. Wer bin ich zu sagen, du musst jetzt denjenigen verlassen, du musst dies machen oder das machen? Das weiß ich ja gar nicht. Aber die Intelligenz selbst, die vibriert und durchdringt und die tut so ihr Werk und die natürliche Ordnung kommt wieder in den Vordergrund und regelt die Dinge. Ja? Also die Dinge regeln sich dann von selbst. Und es entsteht wirklich Freiheit und es entsteht Heilung und Bewusstwerdung und das ist wunderschön. Das ist auch für mich immer wieder ein Geschenk. Wenn das Leben übernimmt, also die natürliche Ordnung übernimmt, diese Intelligenz übernimmt, was da möglich ist, das ist unglaublich. Ja. Ja.
Das heißt, das reine Sehen von dem, was gerade ist, und dann eben sich da voll reinzuhocken und mit dem anderen zu sein, bewirkt dann vielleicht viel mehr als dem anderen eben irgendwelche Ratschläge zu erteilen oder.
Ja.
Mir fällt da gerade ein, dass es mir vor kurzem auch so mit einer Freundin ging, die in einer psychisch schwierigen Situation war und sie hat halt so auf mich gewirkt und ich habe nur innerlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe dann eben auch bisschen Ratschläge halt so gegeben. Habe ich gemerkt, die blockt total ab und gesagt, ja, so reden die Psychologen halt irgendwie auch immer und dann kam auf einmal so eine Demut auf, weil ich auf einen Schlag gewusst habe, es ist halt nun mal gerade jetzt so und es geht nur darum, mit ihr jetzt einfach so zu sein und sie genauso anzunehmen in ihrer scheinbaren Schwäche, in ihrem Wirken, auch wenn es vielleicht moralisch nicht okay ist, wie sie sich verhalten hat oder so, aber das spielt jetzt in dem Moment überhaupt gar keine Rolle.
Ja.
Und es hat mich irgendwie so demütig gemacht, weil eben, ja, ich gemerkt habe, es steht jetzt überhaupt nicht an, irgendwie halt einen Rat eben zu geben oder halt irgendwie dieses Verhalten als schlecht zu bekunden, sondern eben in Liebe mit diesen Menschen zu sein. Und das war eine ziemlich krasse Lehre für mich.
Ja. Ja. Und das ist im Grunde genommen, wenn du damit bist, also wenn du in der unmittelbaren Erfahrung mit demjenigen bist, dann geschieht schon eine Bewertung. Also eine Bewertung geschieht ja immer, weil wir machen uns ja innerlich ein Bild. Ja? Also innerlich passiert da ein Bild. Also es macht sich in uns ein Bild. Aber es wird nicht verurteilt, sondern dieses Bild darf so sein. Und das ist wirklich auch schwer zu beschreiben, weil das ist wirklich ein Mysterium, was da passiert in dieser Präsenz und in diesem klar bewerten, und das ist wichtig, es klar bewerten zu können, spiegeln zu können, vielleicht sogar auch sagen, muss nicht sein, aber Worte sind manchmal hilfreich, weil es andere Kanäle nochmal sozusagen anspricht und dann befreit sich was, dann passiert einfach was, ja, aber es wird nicht verurteilt, das ist ein großer Unterschied, aber bewerten müssen wir. Wir müssen bewerten und uns trauen zu bewerten, weil es der andere gerade nicht kann. Ja, wir tun es für den anderen, wir tun es im Grunde für uns selbst, aber da ist niemand da, der verurteilt, ganz egal, was passiert ist. Also, das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber
es ist eben dieser Unterschied, ob man eben jemanden verurteilt oder eben ihn da rausschieben will oder halt so, ja, aber du musst jetzt eben anders sein und siehst du nicht, du kompensierst nur und so, oder ob man eben ihn irgendwo schon so sein lässt und in Liebe damit ist, aber dennoch ehrlich, authentisch darauf reagiert.
Genau. Wenn du als Friede selbst damit bist, kannst du alles sagen. Du kannst denjenigen auch konfrontieren. Ja? Das heißt nicht, dass alles in Watte gepackt ist. Ganz im Gegenteil. Die Watte ist sozusagen weg.
Mhm.
Es ist ein Konfrontieren. Es ist sehr konfrontativ. Aber es ist ohne Verurteilung. Es ist nur das Potenzial zur Erkenntnis, zur Befreiung oder in Frieden zu kommen damit oder auch einfach nur mal zu regenerieren, ja, zu sagen, so ist es jetzt und jetzt ruh dich da drin aus, guck, wann die nächste Bewegung kommt, guck, ob sich da was ändert oder ob du wieder Kraft findest, was zu tun, ne? Es schafft einfach Raum. Es schafft Raum für Lebendigkeit und Bewegung und Veränderung. Und auf welcher Ebene auch immer. Ja, im Verstehen, im Handeln können, im sich selbst erkennen können, auf welcher Ebene auch immer. Ja, es schafft Raum. Viel, viel Raum. Ja. Und das ist so, es ist schön, nichts zu wissen über den anderen. Also in diesem Nichtwissen hier sein und nicht zu wissen über den anderen und was für den anderen gut wäre, ja, sondern nur zu spüren und zu lauschen, was kommt denn da, ne? Was will das Leben? Um was geht's da gerade? Was ist denn eigentlich los? Ja, was ist eigentlich der Punkt? Und dazu muss man halt still sein und lauschen und offen sein und leer sein. Wenn ich nicht leer bin, wenn ich voll in irgendeine Sitzung gehe, voll mit Vorstellungen, voll mit Konzepten, ja, aus meinen Ausbildungen, das wird furchtbar. Also da kann ich ja niemand helfen, ja, geht ja nicht. Bin ja nur hilfreich, wenn ich niemand bin. Also wenn ich leer bin, wenn ich keine Ahnung habe in dem Moment und trotzdem weiß, und eben das kommt aus der Selbstsicherheit, ich habe in jedem Moment ein Werkzeugkoffer voller Potenzial und Möglichkeiten zur Verfügung, eben das, was auftaucht. Und taucht nichts auf, wird nichts gebraucht. Es wird nichts gesucht, was nicht hier ist. Und da kommen wir wieder an den Anfang zurück. Das geht nur, wenn wir wissen, was wir zutiefst sind. Also wenn wir uns selbst, wenn wir wieder mit uns selbst identisch sind oder wissen, dass wir niemals nicht identisch waren mit uns selbst, ja, sondern immer waren. Ja. Und daraus erwächst eben alles Weitere.
Nabia, bietest du auch noch mehrtägige Veranstaltungen an oder kannst du überhaupt noch darüber sprechen, was du im Moment anbietest? Also für Menschen, die mit dir in Kontakt kommen, sein wollen?
Ja. Also was ich im Moment anbiete, sind verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel des Abo-Systems, also ich schreibe Texte. Da kann man sich registrieren, um einfach über diese Texte immer wieder in Erinnerung, dass das in Erinnerung gerufen wird. Dann gibt es die Möglichkeit eben der Videos, der Impulsvideos und die Möglichkeit dann eben einmal im Monat auch beim Online-Fahrschein dabei zu sein. Ich mache einmal im Monat eine vierstündige Veranstaltung, wo man hier sein kann vor Ort oder eben als Webinar teilnehmen kann. Oder die Einzelsessions. Ja. Also persönlich oder telefonisch oder per Skype.
Ja. Und musst du die Menschen sehen bei den Einzelsessions? Also nein.
Nein. Es geht auch. Von manchen habe ich noch nie ein Foto gesehen und bin ihnen so nah wie. Es ist unglaublich, ja. Manche möchten das auch nicht, ne? Möchten gerne ein Stück weit inkognito bleiben und aber wenn die innere Offenheit da ist, ist es auch kein Problem, ja? Dann ja. Ja.
Ja, meine Fragen haben sich ausgefragt, wie ist es mit dir, Mira?
Ich bin auch fertig.
Fertig für eine Session zu buchen.
Da ist gerade sehr still in mir. Da ist jetzt am Anfang war so viel so viel Bewegung irgendwie in mir und den Drang zu fragen. Jetzt merke ich so, jetzt ist es gut. Also
ja.
Ja, ist
schön, ja.
Nadja, wie ist es bei dir? Ist da noch was, was gerne gesagt werden möchte jetzt?
Nein, ich habe jetzt so ein Dauergrenzen in sich. Ist einfach nur Freude da. Ja. Ich habe auch das Gefühl, wir haben viele verschiedene Themen so angepiekst. Ja. Und es ist ja eh unmöglich, die komplett durchzusprechen. Das geht ja gar nicht. Ist ja alles viel zu groß. Ne? Aber wir haben zumindest mal so verschiedene, ich nenne es immer Akupunkturnadeln gesetzt für verschiedene Bereiche und fühlt sich gut an. Fühlt sich an wie, ja, wir haben es. Ja. Ja.
Ja, dann danke ich euch beiden. Herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Danke euch auch.